Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thilko Gries. Guten Abend. In längeren Abschnitten des Flusses Oder schwimmen tote Fische an der Wasseroberfläche, weil sie möglicherweise mit giftigen Substanzen in Kontakt kamen. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel sieht Folgen für die Nahrungskette.
Ich habe auf der Oder große Ansammlungen von Möwen beobachtet und ich kann mir vorstellen, auch der Fischotter hat leichte Beute dann. Den sieht man nur nicht so oft wie die Möwen. Die fressen diese wahrscheinlich vergifteten Fische und werden möglicherweise dann auch daran sterben.
Das ist ein Thema dieser Sendung. Außerdem, warum der Geschäftsmann Gerhard Schröder den Bundestag verklagt und welche neuen Details es über die Hausdurchsuchung bei Donald Trump gibt. Und im Hintergrund, in einer halben Stunde, fragen wir hier im Deutschlandfunk, 25 Jahre Anti-Korruptionsgesetz. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Die Vereinten Nationen haben 2013 eine Friedensmission nach Mali entsandt. Ihr Auftrag unter anderem die Wiederherstellung der staatlichen Autorität oder anders gesagt, Mali sollte vor dem Zerfall bewahrt werden. Das jedoch ist nur möglich, wenn die Regierung in Mali das auch will. Inzwischen wurde in dem westafrikanischen Land mehrfach geputscht und die Putschisten wollen diese Mission der Vereinten Nationen wohl nicht mehr im Land haben. Dabei sieht es ganz so aus, als hätten sie eifrige Einflüsterer aus Moskau. Russland hat Söldner geschickt, Russland dominiert mit Propagandawellen die sozialen Netzwerke in Mali. Russland selbst hatte die Mission der Vereinten Nationen mit beschlossen, damals 2013. Ein doppeltes Spiel, also wieder einmal. Deutschland zieht Konsequenzen und will seine Beteiligung an dieser Mission aussetzen. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Seit fast 10 Jahren ist die Bundeswehr in Mali engagiert. Zuletzt hatten die Spannungen mit der Militärjunta immer mehr zugenommen und mit ihnen die Zweifel am deutschen Einsatz. Der Bundestag hatte das Mandat für die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der UN-Friedenstruppe MINUSMA verlängert, mit dem Vorbehalt, ihn jederzeit zu beenden, wenn die Sicherheit der Soldaten nicht gewährleistet ist. Beendet ist der Einsatz noch nicht. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht teilte aber mit, dass er ausgesetzt ist, nachdem schon in den vergangenen Monaten immer wieder Überflugrechte verweigert wurden. Erst gestern, so das Verteidigungsministerium, habe Lambrecht in einem Telefonat mit dem amtierenden Verteidigungsminister Sadio Comara die telefonische Zusicherung bekommen, dass es zu solchen unabgesprochenen Auflagen und Verweigerungen nicht mehr kommen sollte. Das sei nun aber doch geschehen. Der Sprecher des Ministeriums, Oberst Arne Kollatz, zitiert seine Ministerin.
Erneut haben die malischen Machthaber der MINUSMA Überflugrechte verweigert. Die Taten Kamaras sprechen eine andere Sprache als seine Worte. Daher müssen wir Maßnahmen ergreifen und stellen die Operation unserer Aufklärungskräfte und die Transportflüge mit CA-53 bis auf Weiteres ein.
Der betroffene Flug, so der Sprecher, habe dem Personalwechsel dienen sollen.
Etwa 140 Frauen und Männer, die heute für den Flug geplant waren, konnten nicht nach Mali verlegen und weitere ca. 110 konnten nicht aus Mali herausverlegt werden. Insbesondere waren für diesen Flug auch Sicherungskräfte vorgesehen, die jetzt langsam abfließenden französischen Kräfte ersetzen sollten. Damit ist ohne eine Neuaufstellung die Sicherheit vor Ort nicht mehr gewährleistet. Wir mussten die Kräfte, die vor Ort sind, für Sicherungsaufgaben bereithalten. Damit ist es nicht mehr möglich, MINUSMA in den operativen Aufklärungsmissionen zu unterstützen.
Zur Zukunft des Einsatzes sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Dazu steht die Bundesregierung in engem Austausch mit unseren internationalen Partnern, aber auch mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Deutschland ist weiterhin bereit, sich an der UN-Friedensmission in Mali zu beteiligen. Solcher Einsatz macht aber nur Sinn, wenn er auch von der dortigen Regierung unterstützt wird.
Was die Entwicklung für den MINUSMA-Einsatz bedeutet, wollte der Sprecher des Verteidigungsministeriums nicht bewerten.
Es ist jetzt an MINUSMA zu schauen, ob es Ersatzmöglichkeiten für diese Aufgabe gibt. Für uns steht im Vordergrund die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten und des Umfelds der Stationierungsorte.
In Mali hat seit 2012 dreimal das Militär geputscht. Die militärische Übergangsregierung, die das Land seit dem jüngsten Putsch im Mai vergangenen Jahres führt, soll enge Beziehungen zu Russland pflegen. Das bereite der Bundesregierung Sorge, betonte die Sprecherin des Außenamts Andrea Sasse. Auch vor diesem Hintergrund nannte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, die Aussetzung des Einsatzes eine, Zitat, Bankrotterklärung für die Region, die UN und die Bundesregierung. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, Terroristen und Russen freuten sich über weiteren Freiraum. Dagegen bezeichnete sein CDU-Parteifreund, der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hart, die Entscheidung als unvermeidlich. Die malische Regierung habe gezeigt, dass sie wörtlich die Mindestanforderungen an ein Gastland für unsere Soldatinnen und Soldaten nicht erfüllt. Die Linkspartei begrüßte die Aussetzung, die allerdings nicht konsequent sei. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ali al-Dalami forderte den sofortigen Abzug der Bundeswehr.
Wladimir Putin tut seinen, wie er sie nennt, Genossen des russischen Geheimdienstes FSB etwas Gutes. Jeder Tag Dienst, auch in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine, zähle künftig wie zwei. Das bedeutet weniger arbeiten bei gleicher Bezahlung. Geheimdienstler müssen unter diesem Präsidenten nicht leiden. Der Krieg, in dem auch der FSB seine Rolle spielt, gefährdet währenddessen weiter das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja, schildert Stefan Lag.
Grundsätzlich befürworten Russland und die Ukraine eine Inspektion des Atomkraftwerks Saporischschja durch internationale Experten, wie sie bei der gestrigen Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat gefordert wurde. Das von russischen Soldaten besetzte AKW war in den vergangenen Tagen mehrfach beschossen worden. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Kiew fordert von Moskau die Rückgabe des Atommeilers. Für den ukrainischen Innenminister Denis Monastirsky ist das die Voraussetzung dafür, das Kernkraftwerk sicher zu betreiben. Das Kernkraftwerk befindet sich heute nicht nur in den Händen des Feindes, sondern auch in den Händen von unerfahrenen Fachleuten, die eine Tragödie auslösen können. Die ukrainischen Fachkräfte, die dort bleiben, dürfen bestimmte Arbeiten nicht ausführen. Es ist bekannt, dass sich auf dem Gelände auch russische Militärausrüstung befindet und es wird als höchste Bedrohungsstufe bezeichnet. Immerhin gibt es Signale aus Moskau, dass man sich zumindest der Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um das größte AKW Europas nicht verschließen würde. Das hat der Vizechef des Außenausschusses des russischen Parlaments, Wladimir Djabarov, in Aussicht gestellt. Die Kontrolle über die Anlage würde man aber behalten. Der Forderung der G7-Staaten nach einer Übergabe des Atomkraftwerks Saporischschja an die Ukraine traten namhafte russische Politiker energisch entgegen. Nein und nochmals nein, entgegnete der Vizechef des Föderationsrates Konstantin Kosatschow und begründete dies mit Sicherheitsbedenken. Der Chef des Außenausschusses der russischen Staatsduma Sergei Slutsky warf der Ukraine atomaren Terrorismus vor. Alle Erklärungen der G7 zur Unterstützung der Ukraine seien Sponsoring von atomarem Terrorismus, so Slutsky auf seinem Telegram-Kanal. Dabei hat sich die kritische Lage des AKW erst durch den russischen Angriffskrieg ergeben. Und die russischen Angriffe im Osten des Landes gehen mit unverminderter Härte weiter. Der Leiter der Militärverwaltung Donetsk, Pavlo Kirilenko, sagte, die dortige Bevölkerung sei durch anhaltenden Beschuss gezwungen zu fliehen. Der gestrige Tag im Gebiet Donetsk war angespannt. Es gab Beschuss entlang der gesamten Frontlinie. Die am heftigsten umkämpften Gebiete sind in den Richtungen Bachmut und Avdiivka. Der Feind versucht, nach Kramatorsk vorzudringen, aber ohne Erfolg. Kramatorsk und Kurachowe wurden nachts von Raketen getroffen. Dabei sollen 7 Menschen getötet und 14 verletzt worden sein. Dort ist die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unterbrochen. Der ukrainische Generalstab bestätigte, russische Truppen hätten im Gebiet Donetsk doch gewisse Geländegewinne verzeichnet. Sie seien weiter auf die Stadt Horlivka im Norden von Donetsk vorgerückt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte in seiner nächtlichen Videoansprache Regierungsmitglieder aufgefordert, nicht mehr mit Journalisten über militärische Taktik zu sprechen. Krieg ist definitiv nicht die Zeit für Eitelkeiten und lautstarke Äußerungen. Je weniger konkrete Angaben Sie zu unseren Verteidigungsplänen machen, desto besser wird es für die Umsetzung dieser Verteidigungspläne sein. Hintergrund waren Berichte der Washington Post und der New York Times unter Berufung auf ukrainische Regierungsmitglieder. Die ukrainischen Streitkräfte seien für die Explosionen auf der russischen Luftwaffenbasis auf der Krim verantwortlich. Kiew hat sich nicht klar zu dem Vorfall geäußert. Moskau spricht von einem Unfall. Nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten wurden durch die Explosionen die Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte deutlich geschwächt. 8 Flugzeuge seien dabei zerstört oder beschädigt worden. Der Flugplatz selbst dürfte aber weiterhin nutzbar sein, heißt es bei den Briten.
Stefan Lag über diesen Freitag im Krieg in der Ukraine. Das Bundeswirtschaftsministerium will die Temperatur in öffentlichen Gebäuden senken. Die Einzelheiten von Claudia Plass.
Zahlreiche Kommunen sparen bereits Energie, etwa indem das Warmwasser in öffentlichen Gebäuden abgestellt und Raumtemperaturen reguliert werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck will nun Energiesparvorschriften für den kommenden Herbst und Winter auf den Weg bringen. Dazu gehört, dass öffentliche Gebäude nur noch auf 19 Grad geheizt werden dürfen. Das sagte der Grünen-Politiker der Süddeutschen Zeitung. Ausgenommen von der Regelung werden laut Habeck Krankenhäuser oder soziale Einrichtungen. Entsprechende Verordnungen sollen über das Energiesicherungsgesetz erlassen werden, wie es heißt. Auch ist vorgesehen, dass Gebäude im Dunkeln nicht mehr angestrahlt werden. Habeck will zudem, dass in der Arbeitswelt mehr Energie eingespart wird. Darüber werde derzeit unter anderem mit dem Arbeitsministerium gesprochen. Vor dem Hintergrund gedrosselter Gaslieferungen aus Russland hatte der Minister bereits im Juli entsprechende Eckpunkte zum Energiesparen vorgelegt. Wichtig sei, dass der Gasverbrauch auch in Betrieben, Bürogebäuden und privaten Haushalten sinke, hieß es.
Gerhard Schröder hatte einst für die Kirchengemeinde der Marktkirche in Hannover Spenden für ein Kirchenfenster eingeworben. Die Kirchengemeinde hat sich von Schröder inzwischen distanziert, weil dieser keine Distanz zwischen sich und Wladimir Putin schaffen will. Das Fenster für die Marktkirche bezahlt die Kirche nun selbst. Und die schon eingezahlten Spenden in Höhe von 120.000 Euro kommen nun, sofern die Spender zugestimmt haben, Geflüchteten aus der Ukraine zugute. Dass derselbe Schröder auch die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover verlor, hat er akzeptiert. Nicht akzeptieren will er, dass der Bundestag weder für sein Berliner Altkanzlerbüro noch für Mitarbeiter weiter zahlen will. Schröder klagt. Frank Kapellan berichtet.
Die Empörung ist groß. Gerhard Schröder hat jedes Gespür für Anstand verloren, meint CSU-Generalsekretär Martin Huber. Als Putin-Lobbyist vertritt er definitiv keine deutschen Interessen. Dafür will er Sonderrechte auf Kosten des Steuerzahlers. Dreist. Auch Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Demokraten, reagiert mit Kopfschütteln. Völlig zu Recht habe der Haushaltsausschuss Büro und Mitarbeiter entzogen. Schließlich sei die Amtsausstattung dafür gedacht, dass Altkanzler Aufgaben für das Land wahrnehmen können. Bei Herrn Schröder ist das genaue Gegenteil der Fall. Er agiert klar gegen die Interessen Deutschlands, betont der FDP-Politiker.
Ich kann schon verzichten, das habe ich in meinem Leben lernen müssen. Gut verlieren?
Wohl eher nicht. Und so überrascht es nicht, dass der gelernte Rechtsanwalt Gerhard Schröder nun juristisch gegen den Entzug seiner Privilegien vorgeht. Altkanzler klagt gegen Bundestag. Das hat es noch nie gegeben. Die Haushälter hatten es geahnt, nicht mit seiner Putin-Verbundenheit, hatten sie im Mai begründet, dass der 78-Jährige kein Recht mehr auf ein Büro haben soll. Vielmehr war die Rede davon, dass der Sozialdemokrat seine sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten ja gar nicht mehr wahrnehme. Wer, wie Schröder, ein Büro verweisen lasse, zeige ja, dass er es überhaupt nicht mehr brauche. Tatsächlich hatten seine Mitarbeiter unter Verweis auf Schröders Haltung zu Putins Krieg gekündigt. Seit Monaten stand das Büro leer. Die Aufwendungen von 400.000 Euro jährlich wurden gestrichen.
Herr Schröder wurde weder gehört, bevor es zu einer Entscheidung gekommen ist, noch während des Verfahrens, noch danach,
erklärt Schröders Anwalt Michael Nagel aus Hannover gegenüber dem NDR. Ein Gespräch mit Helge Braun, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, sei seinem Mandanten verwehrt worden. Allein aus den Medien habe der Ex-Kanzler Kenntnis über den Beschluss des Bundestages erhalten. Entscheidungen, die im Hinblick auf die Art und Weise ihrer Entstehung eher an einen absolutistischen Fürstenstaat erinnern, dürfen in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Bestand haben, erklärt Nagel.
Es geht um die Frage, ob es rechtens ist, ihm einfach die Büros auf diese Art und Weise zu entziehen. Ob er sie braucht, ist eine ganz andere Frage.
Dass er sie nicht mehr braucht, steht für Finanzminister Christian Lindner außer Frage. Der FDP-Vorsitzende hatte den Entzug der Sonderrechte im Mai ausdrücklich gutgeheißen, es dabei aber ebenfalls vermieden, Schröders Putin-Nähe zu thematisieren.
Je länger die eigene aktive Zeit zurückliegt, desto kleiner muss das Büro sein, weil so viel dienstliche Post wird es dann nicht mehr geben. Und das ändern wir jetzt, bei Schröder jedenfalls auf null.
Dem ganzen Vorgang steht auf die Stirn geschrieben, dass andere Gründe als die anhand der neuen Regeln vorgegebenen für die Entscheidung des Haushaltsausschusses maßgeblich waren, lässt Schröder nun erklären. Fakt ist, dass hinter der Entscheidung des Parlaments allein dessen Verständnis für den russischen Präsidenten stand.
Im deutsch-polnischen Grenzfluss Oder wird ein massenhaftes Fischsterben registriert, dessen Ursache allerdings weiter unklar ist. Es gibt Hinweise, denen zufolge im Oberlauf des Flusses, der durch Polen fließt, Gift ins Wasser gelangt sein könnte. Erwiesen ist das nicht. Wie die polnischen Behörden ermitteln, das berichtet Peter Sawicki, unser Korrespondent in Warschau.
Grzegorz Witkowski bekam den Zorn der Anwohner zu spüren. Seit Tagen sei die Oder mit toten Fischen überhäuft, schlug es am Donnerstag Polens Vizeminister für Infrastruktur entgegen. Witkowski gab in Cigacice, einem Ort an der Oder in Westpolen, eine Pressekonferenz. Aus dem zweitlängsten Fluss des Landes wurden bisher offiziell 10 Tonnen verendeter Fische geborgen. Befürchtet werden weitaus größere Mengen. Peace-Politiker Witkowski versuchte, dagegen zu halten. Wir haben eine Situation, in der große Unternehmen straflos gefährliche Substanzen in Flüsse leiten können. Und einige Kommunen tolerieren das. Wir können aber aufzählen, wie viele illegale Abwasserrohre, die die Oder verschmutzen, wir bereits entfernt haben. Konkreter wurde Witkowski aber nicht. Auch er konnte die zentralen offenen Fragen nicht beantworten. An welchen Substanzen die Fische verendet seien und wer verantwortlich sei. Zumindest demütiger war auf der Pressekonferenz in Cigacice Przemysław Daca, Leiter von Polnische Gewässer, einem teilstaatlichen Unternehmen, das auch Verwaltungsaufgaben innehat. Er sprach von einer ökologischen Katastrophe in der Oder. So seien bereits am 26. Juli, gestand Daca ein, erstmals tote Fische in der Nähe der Großstadt Breslau entdeckt worden. Polnische Gewässer hätten, so Daca, lokale Umweltbehörden und die Polizei informiert, Wasserproben auf den Weg gebracht. Die Frage, warum nicht umgehend Warnungen wegen einer möglichen Verschmutzung der Oder erfolgten, blieb offen. Der Oppositionspolitiker Bartłomiej Sienkiewicz fällt ein drastisches Urteil. Das ist eine der schmerzhaftesten Affären der PiS-Regierung. Wir wissen noch gar nicht, wie lange wir die Folgen dieser Katastrophe spüren werden. Zweitens zeigt sich, dass der Staat praktisch zerfällt. Seit 16 Tagen ist dieses Thema virulent. Vor einer Woche gab es eine erste parlamentarische Anfrage an die Regierung. Polnische Medien zitieren Bürgerinnen und Bürger aus den Oder-Regionen, die Behörden vorwerfen, Warnungen wiederholt ignoriert zu haben. Umweltschützer und kommunale Politiker schlagen Alarm. Neben toten Fischen seien auch Biber verendet. Vögel hätten wohl verendete Fische verzehrt. Die gesamte Oder sterbe gerade, so der dramatische Appell. Am Freitag wurden erstmals auch tote Fische rund um Stettin im Nordwesten Polens gemeldet. Das möglicherweise kontaminierte Wasser sei, so die Befürchtung, bereits in die Ostsee gelangt. Zugleich hätten zahlreiche Menschen in der Oder gebadet. Eine offizielle Warnung vor Betreten des Flusses erfolgte erst gestern. Mit Ergebnissen der Laborproben wird nicht vor Sonntag gerechnet. Berichte aus Deutschland, wonach die Oder mit Quecksilber kontaminiert sei, bestätigten sich in Polen nicht. Spekuliert wird über den giftigen Stoff Mesithylen als Ursache des Fischsterbens, aber bisher ohne eindeutige Belege. Außerdem bleibt unklar, ob und welche Industriesparten oder konkrete Unternehmen eine Verschmutzung hervorgerufen haben könnten. Die Staatsanwaltschaft Breslau ermittelt. Die Ökologin Ewa Lech wundert sich unterdessen.
Nach dem, was wir bisher wissen, sollten wir zum Beispiel in der Region Schlesien klare Anzeichen zu den Ursachen finden können. Eigentlich reicht es zu überprüfen, welche Firmen in Frage kommende Giftstoffe verwenden. Aus irgendeinem Grund dauert das sehr lange.
Die Verlässlichkeit der 7-Tage-Corona-Inzidenz steht in Frage, weil es große Lücken beim Testen und beim Melden gibt. Trotzdem bezieht sich der Bundesgesundheitsminister auf die jüngsten dieser Inzidenzzahlen. Sie senken, das gebe erst einmal Grund zur Freude, so Karl Lauterbach heute in Berlin, worüber uns jetzt gleich Jürgen König berichten wird. Einem trat Lauterbach entgegen, er wolle nicht, dass man sich alle 3 Monate impfen müsse. Wer das meine, habe ihn falsch verstanden.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hatte 2 gute Nachrichten. Die Corona-Sommerwelle habe ihren Höhepunkt definitiv überschritten und Schon im Sommer würden die neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe zur Verfügung stehen. Allein Grund zur Entwarnung sei dies nicht, so Lauterbach. Schon im Herbst seien wieder stark steigende Fallzahlen zu erwarten, aufgrund häufigerer Kontakte in Innenräumen. Den vorliegenden Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes verteidigte Lauterbach insbesondere die vielfach kritisierten Ausnahmeregelungen. So können die Länder ab dem 1. Oktober in Innenräumen eine Maskenpflicht einführen, Ausnahmen können in Restaurants, bei Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen gemacht werden. Dort braucht keine Maske zu tragen, wer ein negatives Testergebnis vorweist, wer genesen ist oder wessen letzte Impfung nicht länger als 3 Monate zurückliegt. Das aber bedeutet nicht, so Karl Lauterbach, dass man sich nun alle 3 Monate impfen lassen müsse.
Das ist natürlich nicht so. Für die 3 Monate gehen wir davon aus, dass dann der Schutz vor Infektion gilt. Aber die Impfungen wirken natürlich viel länger und die Impfwirkung und auch die, sagen wir mal, der Impfausweis, der ist von den 3 Monaten ja gar nicht berührt. Somit wäre es nicht so, dass dann alle 3 Monate geimpft wird. Das wird erstens kein Arzt wollen, wird wahrscheinlich auch kein Arzt tun, ist auch nicht vorgesehen, sondern das ist die Dauer, wo wir glauben, dass die neuen Impfungen auch vor Ansteckung schützen. Wenn sich die Studien jetzt so entwickeln, dass es länger hält, dass sagen die neuen Impfungen länger als 3 Monate vor Ansteckung schützen, dann würden wir diesen Zeitraum 3 Monate verlängern.
Umstritten sind diese Pläne schon innerhalb der Regierungskoalition. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann heute im Deutschlandfunk.
Wir haben ja auch gesehen, dass unbegründet ist, diese Regelung nach 3 Monaten ein Maskenprivileg zu verlieren. Hier gibt es keinerlei Annahmen dafür und auch keinerlei wissenschaftliche Begründung dafür. Wir sind in einer anderen Phase heute. Wir haben ja diese Omikron-Welle, die auch jetzt über uns rollt, in der sich im Grunde fast jeder ansteckt, ob geimpft, ungeimpft, spielt eigentlich fast keine Rolle mehr. Jeder kann heute schon wieder sozusagen infektiös sein, auch wenn er gerade frisch geimpft ist.
Auch die Kritik etwa der Bundesärztekammer, wonach die neuen Regelungen alltagsuntauglich seien, kaum kontrolliert werden könnten, wies Karl Lauterbach zurück.
Können denn beispielsweise die Restaurants das schaffen, dass die, wenn jemand reinkommt, tatsächlich prüfen, ist er frisch geimpft, ist er frisch getestet, ist er frisch genesen? Schaffen die das? Die Antwort ist, sie haben es auch in der Vergangenheit geschafft. Wir haben ja auch bei 3G, bei 2G plus und so, haben wir ja diese Prüfungen gemacht. Die Prüfungen sind ja gelernt. Sie werden nur jetzt vereinfacht, indem einfach schlicht und ergreifend für alle 3 Merkmale, die es da gibt, eine grüne Farbe dann auf den Zertifikaten erscheinen würde.
Wer also geimpft oder genesen ist oder negativ getestet wurde, bekommt in der Corona-App nicht mehr wie üblich eine blaue, sondern eine grüne Hintergrundfarbe. So soll eine Kontrolle unproblematisch möglich werden. Je nach Entwicklung der Pandemie sieht das neue Infektionsschutzgesetz bei steigenden Fall- und Patientenzahlen eine 2. Maßnahmenstufe vor, die restriktivere Möglichkeiten erlaubt. Die hierzu von den Ländern geforderten Grenz- und Schwellenwerte lehnt Lauterbach auch weiterhin ab. Darüber müssten die Länder je nach Gegebenheiten selber befinden. Schon nächste Woche wird es weitere Gespräche mit den Ländern geben. Nichts sei in Stein gemeißelt, betonte Lauterbach und zeigte sich zuversichtlich, dass die Länder die Maßnahmen umsetzen werden.
Zu Karl Lauterbachs Corona-Politik hören Sie einen Kommentar hier bei uns im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Der Autor Salman Rushdie hat bei einem Angriff auf offener Bühne eine Stichwunde am Hals erlitten, so die Polizei in New York. Er sei in ein Krankenhaus geflogen worden. Weitere Einzelheiten von Anne Schneider.
Der Schriftsteller ist kurz vor einem Vortrag im Westen New Yorks angegriffen worden. Ein Mann stürmte auf die Bühne und schlug auf Rushdie ein. Es ist noch nicht ganz klar, ob der Autor zu Boden fiel oder zu Boden gedrückt wurde, so Augenzeugen. Der Angreifer wurde festgehalten. Über den Gesundheitszustand Rushdies ist noch nichts bekannt. Der 75-Jährige war wegen seines Buchs Die satanischen Verse aus dem Jahr 1988 mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufruft. Die Fatwa wurde 1989 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini ausgesprochen. Seine Begründung, das Buch sei gegen den Islam, den Propheten und den Koran. Die Fatwa erstreckte sich auf alle, die an dem Buch mitgearbeitet hatten. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Die Fatwa wurde nie ausgesetzt. Allerdings hat sich die iranische Regierung schon lange von ihr distanziert. Rushdie lebte wegen der Morddrohung lange isoliert an wechselnden Orten. Seit einigen Jahren hat er jedoch keine Leibwächter mehr und wird nicht mehr bewacht. Er lebt in New York.
Soweit Anne Schneider. Eine Hausdurchsuchung des FBI im Anwesen von Donald Trump. Mit dieser Nachricht wachten US-Amerikaner am Montagmorgen auf. Seitdem ist auf Trumps eigenem sozialen Netzwerk von dessen Wut zu lesen und von der seiner Anhänger. Und die Regierung in Washington sieht sich veranlasst, einige Details zu veröffentlichen, bleibt aber unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen sparsam. Jetzt gibt es einen Medienbericht mit möglicherweise neuen Details. Laura Rotkamp.
Die Washington Post berichtet, dass das FBI in Trumps Residenz Mar-a-Lago auch Geheimdokumente über Atomwaffen gesucht haben soll. Allerdings ist unklar, um welche Informationen es sich konkret handeln könnte und ob entsprechende Dokumente bei der Untersuchung tatsächlich gefunden wurden. Der Bericht wurde noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Die Entscheidung, einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen Trumps zu beantragen, hat der Justizminister Merrick Garland persönlich gebilligt, wie er in einer für ihn unüblichen öffentlichen Erklärung mitteilte.
The department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means.
Das Ministerium nimmt eine solche Entscheidung nicht auf die leichte Schulter, sagte Garland. Wo immer es möglich sei, werde nach weniger einschneidenden Mitteln gesucht. Wie es in mehreren Medienberichten heißt, seien die Ermittler jedoch äußerst besorgt gewesen, dass Dokumente, die die nationale Sicherheit der USA betreffen, in falsche Hände geraten könnten. Garland will nun den Durchsuchungsbeschluss veröffentlichen lassen. Sein Ministerium habe das bei einem Bundesrichter beantragt, sagte Garland bei einer kurzfristig anberaumten Ansprache. Währenddessen spekulieren Experten, was es bedeuten würde, hätte Trump tatsächlich Dokumente über Atomwaffen in Mar-a-Lago gebunkert. Greg Airey, der selbst lange für das FBI gearbeitet hat, erklärte bei einer Diskussion des Fernsehsenders CNN:
If this is a release of nuclear, classified material, that's a game changer.
Wenn sich herausstellt, dass es sich wirklich um geheime Atomwaffendokumente handelt, ändert das alles. Wie konnte das in diese Kisten gelangen? Es handelt sich schließlich nicht um einen Liebesbrief oder eine Notiz. Das sind streng geheime Dokumente, die niemals ein sicheres Umfeld verlassen sollten.
Die Durchsuchungen von Trumps Villa am Montag hatten einen politischen Aufruhr ausgelöst. Weil Strafverfolgungsbehörden im Anschluss an die Razzia in Mar-a-Lago heftig kritisiert wurden, wächst die Sorge vor gewaltsamen Übergriffen. Am Donnerstag versuchte ein bewaffneter Mann in einer Außenstelle des FBI in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio einzudringen. Als die Polizei ihn zur Rede stellte, sei er geflohen, teilte das FBI mit. Später habe er in Richtung von Beamten geschossen und sei deshalb von der Polizei getötet worden. Es gibt Hinweise darauf, dass der Täter auf True Social, der Social-Media-Plattform von Donald Trump, seine Tat angekündigt haben soll, wie es etwa bei NPR heißt. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.
Laura Rotkamp berichtete. In seinen Bars und Clubs arbeiteten Kellnerinnen oben ohne, damals in West-Berlin. Rolf Eden hat damit sehr viel Geld verdient. Seine Biografie ist allerdings viel facettenreicher. Rolf Eden ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Frauke Gust berichtet.
Er trug am liebsten weiße Anzüge und zeigte sich gleich mit zwei Frauen im Arm. Rolf Eden, Nachtclubbesitzer, erfolgreicher Geschäftsmann und der letzte echte Playboy Deutschlands.
Nee, an den Tod denke ich nie, weil man kann daran gar nicht denken. Da ist man weg wie eine Fliege oder eine Kakerlake. Und das ist es dann. Nach dem Tod gibt's nichts mehr und deswegen will ich bis dahin jede Sekunde schön leben.
Aus dem süßen Leben hat der Sohn aus einer jüdischen Berliner Familie ganz bewusst sein Lebenskonzept gemacht. 1930 in Tempelhof als Sohn eines Fabrikanten geboren, wandert die Familie 1933 nach Palästina aus. Rolf Eden wächst in Haifa auf und wird mit 18 Soldat. Er kämpft in der Eliteeinheit von Yitzhak Rabin im Gründungskrieg zwischen Israel und den arabischen Ländern.
Damals habe ich mein Leben schon genossen, auch in der Armee. Ich hatte ja eine junge Dame, die alles mit mir mitgemacht hat, alle Gefechte, die war unsere Krankenschwester und bei der habe ich mein erstes Kind gezeugt. Also da habe ich mich auch schon sehr amüsiert mit ihr. Es war eine super süße junge Dame. Und dann kam ich aus der Armee raus, ich hatte Glück, alle anderen waren fast alle tot und habe ich angefangen als Musiker.
Nach Kriegserfahrung und der allgegenwärtigen Erinnerung an die Grauen des Holocaust beschließt Shimon alias Rolf Eden, sich nur noch den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Bars und Partys und vor allem Frauen, Frauen, Frauen.
So, das hat ja angefangen 1957 oder 58. Da hat der Stern zum ersten Mal über Rolf Eden und seine Sternchensammlung geschrieben. Playboy sowieso und hier und da. Und dann kamen alle Zeitungen danach. Damals gab es ja noch keinen Fernsehen oder wenig. Aber wir hatten schon Wochenschauen zum Beispiel, die haben damals schon über mein Leben gedreht, also Playboy, was macht der? Und das habe ich im Laufe der Jahre natürlich kultiviert, weil ich ja keinen Doktor habe und ich bin auch kein großer Maler oder was anderes. Und da fand ich, das war eine wirklich gute Marktlücke.
Rolf Eden war das hier im Beitrag von Frauke Gust im Nachruf. Rolf Eden ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Noch ein Hinweis auf einen Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Die Bundeswehr setzt ihre Beteiligung an der Mali-Mission aus. Füllt Russland nun das Vakuum? Frank Kapellan kommentiert dann. Das waren die Informationen am Abend mit Tilko Gries. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, bis bald und tschüss.